Lass uns loslegen, oder?
Machen wir. Herzlich willkommen zum Finding Answers Talk.
Wir sind Anna und Lena und wir machen mit Kundenzentrierung einfach.
Heute geht es um das Thema Regalhelden, also einfach übersetzt um gutes Verpackungsdesign.
Und wie immer starten wir mit unseren drei Antworten.
Antwort 1. Erzählt eine gute, runde Story mit eurer Verpackung.
Antwort 2. Nutzt die Entwicklung zum Experimentieren und traut euch etwas.
Und Antwort 3, vergesst dabei nicht das Wettbewerbsumfeld.
Finding Answers Talk.
Der Dialego Podcast.
Ja, dann lass uns loslegen mit Verpackungsdesigns. Wir sind in der letzten Phase unseres Innovationsprozesses, den wir in den letzten 3 Monaten Stück für Stück hier im Finding Answers Talk besprochen haben. Wir haben wahrscheinlich war es im Januar, ne, mit den Ideen angefangen. Wie kommt man überhaupt zu Ideen? Wie gestaltet man das kundenzentriert? Sind übers Konzept gekommen, haben jetzt ein finales Konzept und dann geht's an die Verpackung. Und das ist häufig eher so einer der letzten Schritte dann vor dem Launch, dass man dann schaut, wie kann denn das Verpackungsdesign aussehen und sind wir da auf dem richtigen Weg?
Und jetzt fällt mir dabei ein, ich hatte zuletzt, glaube ich, einen Talk mit Jan, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, ob ein Konzept direkt mit einer Verpackung kombiniert wird, also für so einen Konzepttest. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es manchmal sinnvoll ist, das Packaging auch schon frühzeitig zu gestalten, also schon während der Konzeptphase, damit man dann währenddessen schon mal den Konsumenten ein besseres Bild geben kann, wie das Produkt nachher aussieht. Und außerdem gibt es ja auch ganz oft, gerade im FMCG-Bereich, Produkte, die sind gar nicht so erklärungsbedürftig, sondern da kommt es irgendwie ganz viel auf die Verpackung an. Und deswegen wird es oftmals auch in Tests kombiniert, dass man sowohl das Konzept als auch das Packaging zeigt, um einfach einen Gesamteindruck zu bringen und diesen Schritt des Testings gleich komplett auszunutzen quasi.
Ist ganz gut, dass du es sagst, weil das heißt auch die Verpackungsdesigns testen wir häufig noch in einer sehr frühen Phase. Das heißt nicht, dass man dann schon komplett fertig sein muss mit dem Produkt, sondern das kann noch in der frühen Phase sein, wenn so erste Designideen stehen, auch ganz verschiedene stehen und man schon einmal schauen möchte, wie kommen die denn an und wie kommen die auch im Wettbewerbsumfeld an.
Ich glaube, das ist auch wichtig und hilft dem Team, dem Marketing-Team, dass sie darüber überlegen, wie soll es weitergehen, in welche Richtung denke ich vom Design her, weil darauf aufbauend ja auch die ganze Kommunikation und so weiter ausgerichtet wird. Insofern früh mit dem Design anzufangen und es immer mitzudenken, selbst während der Konzeptgestaltung, macht meiner Meinung nach oftmals Sinn. Nicht immer, aber oft, gerade bei FMCG-Produkten.
Ja. Und heute möchten wir euch mitgeben, was wir gelernt haben aus ganz vielen Verpackungstests, worauf es dabei ankommt, also auch worauf es bei einer Verpackung ankommt, nicht nur wie man es testet, sondern was so wichtige Dimensionen sind, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte und betrachten sollte, wenn man neue Verpackungsdesigns entwickelt. Und das kann natürlich im Sinne der Innovation ein ganz neues Verpackungsdesign sein. Was wir wahrscheinlich noch viel häufiger machen, sind kleine Veränderungen, Relaunches von Verpackungen, wo kleine Dinge verändert werden, wo Kunden auf uns zukommen und sagen, wir möchten moderner werden, ja. Wir möchten in irgendeiner, wir möchten einfacher werden, was auch immer. Und wir schauen, kann das denn funktionieren oder was geht auch verloren, wenn man die Verpackung umstellt?
Es ist ganz oft der Wunsch, moderner zu wirken. Man möchte moderner wirken, meist mit dem Ziel, dadurch auch wieder jüngere Zielgruppen anzusprechen. Das ist so standardmäßig eigentlich das, mit dem die Kunden bei uns ankommen und auch natürlich bei den Agenturen ankommen und überlegen, wie kann man es denn verjüngen, ohne die eigene Historie zu verlassen. Und da war deine Antwort, die du vorhin schon mal gegeben hast, auch eigentlich jetzt gerade ganz passend. Aus unserer Perspektive würden wir immer sagen, probiert doch mal was aus. Ihr wollt jünger werden, also wagt mal verschiedene Schritte. Probiert einfach während dieser Entwicklungsphase auch mal aus, ein bisschen extremer zu werden. Wir sehen nämlich auch ganz oft Designs, die nur so minimal weiterentwickelt worden sind. Natürlich, jeder Designer würde sagen, da ist ganz viel passiert. Aus Konsumentensicht, die wir ja dann oft abkriegen, ist das viel weniger. Da wird dann so ein bisschen wahrgenommen, aber es hat dann noch nicht die große Hebelwirkung, wenn man die Schrift ein bisschen verändert. Also deswegen, wir möchten euch alle ermutigen, seid mutig und probiert mal was aus. Und wenn nachher in so einem Test rauskommt, dass doch die traditionelle Variante am besten ankommt, dann ist das voll okay. Aber dann weiß man Bescheid. Was wir einfach immer ganz oft sehen, dass man nur ganz vorsichtig rangeht und mal sagt, oh, ich mache hier mal die Schrift und das mache ich mal weg und so. Damit kommt man nicht unbedingt weit. Das
auf jeden Fall. Dennoch verstehen wir natürlich, dass es oft eine Evolution sein muss und nicht diese Revolution sein kann. Wir hatten jetzt zu Ostern hier ganz viele Toffifee-Verpackungen im Büro. Und dann habe ich auch gedacht, boah, so richtig, also Toffifee ist nicht mit der Zeit gegangen. Ne? Wenn man da jetzt drauf schaut, das würde keiner als modern bezeichnen. Das würde man wahrscheinlich noch nicht mal als besonders schön bezeichnen. Ändern würde ich jetzt, wenn ich dafür verantwortlich wäre, an dieser Toffifee-Verpackung erstmal nur ganz kleine Dinge. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber wenn man auch konzeptionell das Ziel hat, wirklich einen Schritt nach vorne zu machen, dann kann man es zumindest mal testen, um auch langfristig zu sehen, wo kann es denn überhaupt hingehen in der Kommunikation? Und das fehlt uns manchmal, oder das ist dann natürlich aus Forschersicht auch manchmal ein bisschen langweilig, wenn da sich nur so ein bisschen was ändert und wir müssen dann erklären, naja, wir können euch jetzt nicht sagen, ihr macht einen Riesenshift in der Kaufbereitschaft oder in der Relevanz, weil das erreicht man halt nicht durch kleine Änderungen und das ist vielleicht auch noch wichtig. Eine Verpackung ist wichtig, aber es ist nicht das Einzige, der einzige Faktor, um erfolgreicher zu werden, sondern da muss auch ganz viel drumherum spielen und dazu passen. Deshalb ist es auch immer schön, wenn wir das ganze Konzept kennen, wenn wir wissen, wohin wollt ihr denn mit der Verpackung, um das dann auch besser beurteilen zu können.
Ich dachte gerade nochmal, ich finde es immer sehr schön, wenn man einfach verschiedene Vorschläge entwickelt, die zum einen nah an dem bestehenden Design sind und andere, die weiter weg sind und man das ganz systematisch variiert hat, um es einfach mal auszuprobieren, wie es auch ankommt. Und was du gerade noch sagtest, dachte ich auch, ja, die Marke spielt natürlich auch immer eine große Rolle, wenn das Produkt schon existiert. Also die Kaufbereitschaft zu verändern, nur indem man das Design ändert, ist halt auch manchmal schwierig, wenn jeder Verbraucher weiß, was da noch für ein Produkt drinsteckt und ob man das überhaupt gut findet.
Deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Action-Standards, die man vielleicht vorher entwickelt. Wenn man sich im Team überlegt, was soll denn nachher in der MAFO rauskommen, damit wir was verändern? Und wenn es dann heißt, ja, die Kaufbereitschaft muss höher sein und es muss auffälliger sein und es muss besser auffindbar sein, das ist halt schwer zu erreichen mit einer kleinen Änderung. Dann ist es vielleicht okay, wenn man moderner wirkt, wenn man das erreicht hat. Und bei den anderen wird man nicht schlechter, auch bei den Stammkunden nicht. Das ist ja auch wichtig. Dann geht man halt diesen nächsten Schritt. Aber hat diese Ziele nicht so hoch gesetzt vorher, weil das führt dann immer schon mal zu Enttäuschung, weil man ja auch sehr begeistert ist über das neue Design und man hat da viel Arbeit reingesteckt und merkt dann mal, so eine Riesenverbesserung bringt das jetzt nicht direkt.
Ich glaube, es ist Zeit, dass wir einmal ein bisschen konzeptioneller daran gehen, was denn Verpackungen überhaupt leisten müssen. Dazu haben wir uns Gedanken gemacht, welche Dimensionen sind denn überhaupt wichtig bei Packagings oder welche müssen einfach erfüllt sein. Und ich glaube, darüber kann man streiten, aber wir haben vier zentrale Dimensionen, die wir immer wieder in unseren Tests auch sehen. Das ist zum einen die Aufmerksamkeitsleistung und das bedeutet vor allem, das Produkt muss im Regal auffallen und ein richtiger Held im Regal sein, damit er es überhaupt schafft, ins Bewusstsein zu kommen. Gerade wenn es um neue Produkte geht, wo das Marketingbudget gering ist und keine begleitende Kommunikation miterfolgen kann, muss es halt am Regal funktionieren. Und das bedeutet, dort muss es Aufmerksamkeit und Interesse wecken, so ein bisschen wie Werbung halt im Regal. Und das natürlich in einem sehr kompetitiven Umfeld, wo alle das versuchen und alle stark sind. Das sollte man sich auf jeden Fall immer in diesem Regal auch vorstellen oder auch richtig reinstellen und optisch mal angucken, wie es da wirkt. Das ist die eine große Dimension, halt die Aufmerksamkeit.
Und dann ist es so, es soll auffallen, aber es muss dann auch irgendwie Emotionen wecken. Ne? Es kann ja auch auffallen und macht aber nichts mit einem. Sondern es ist auch ganz wichtig, dass die Verpackung Emotionen weckt. Das sehen wir immer wieder. Machen auch relativ viele Projekte in letzter Zeit, wo es nicht nur darum geht, eine Verpackung moderner zu machen, sondern sie zu emotionalisieren, gar nicht so einfach zu messen. Aber ja, dieses Thema Emotion ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig.
Und was da zum Beispiel auch reinfällt, ist das Thema Appetite Appeal bei Lebensmitteln. Und auch gerade bei Lebensmitteln, die halt ja, einen Genussfaktor mitbringen. Also, dass man dort den Appetite Appeal mit rüberbringt, sollte man immer mitbedenken. Selbst wenn der Wettbewerb das gar nicht so stark macht bei einigen Produkten, aber trotzdem muss man irgendwie Hinweise liefern, dass das Produkt auch echt lecker ist, weil das ganz besonderen Einfluss auf die Kaufbereitschaft nachher hat. Eine dritte Dimension, die wir auf jeden Fall betrachten müssen, wären die Informationen. So Etiketten oder alles, was dort draufgeklebt ist, ist ja bedruckt. Und da geht es ja nicht nur darum, dass die Bilder draufstehen und der Markenname und so weiter, sondern auch halt wirklich die Texte, wo draufsteht, was ist denn das für ein Produkt, was ist drin. Auch auf der Vorderseite. Es geht ja ganz oft darum, was soll vorne stehen, was soll hinten stehen. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich genau überlegt, welche Hinweise werden gegeben, ohne dass die Seite, die Vorderseite zugeklatscht wird und nicht mehr wirken kann. Aber zum Beispiel gehört da sowas drauf wie die Kategorie oder auch die Zutaten könnten dazugehören, zum Beispiel welches Fleisch da drin ist oder ob es vegan ist. Natürlich auch so Aspekte wie Nachhaltigkeit, ist es ein Bioprodukt, dann die ganzen Scores und Labels, die es noch gibt, gehören auch zum Thema Informationen, die mit berücksichtigt werden müssen, weil sie natürlich integriert werden müssen.
Und das hört sich so selbstverständlich an, ist es aber nicht. Und manchmal merkt man das gar nicht, dass bestimmte Informationen fehlen oder die Kategorie nicht klar wird. Man selbst und wir auch, ne? Wir denken, boah, das wird schon sehr, sehr klar. Und dann fällt uns im Test auf, oh, die Leute wissen eigentlich überhaupt nicht, um welches Produkt es geht. Und das ist natürlich dann ein großes Problem, wo man dann konzeptionell nochmal an die ganze Verpackung ran muss.
Konzeptionell oder einfach manches Mal ist es eine Schriftgröße größer wählen oder den Kontrast zu stärken, die Schriftart zu verklaren, also dass sie leichter lesbar ist. Wir haben es ganz oft, dass Schriftarten nicht gut lesbar sind und zwar, oder nicht Schriftarten, sondern auch Schriftfarben, weil es einfach so schön ins Design passt, aber beispielsweise ist Gold auf Weiß echt eine Herausforderung fürs Lesen. Und das ist jetzt vielleicht, manches Mal kann man auch sagen, na kommt, ihr macht überwiegend Online-Tests, dann ist das so ein Online-Problem. Aber wenn man das so aus der Entfernung betrachten würde im Regal, auch dann würde Gold auf Weiß vielleicht nicht gut lesbar sein. Und über sowas muss man einfach nachdenken und vielleicht auch manchmal den Schritt gehen, zu sagen, okay, dann ist es nicht wunderhübsch, aber es ist lesbar und zwar auch von Weitem lesbar. Und nur dann kann man ja auch im Kopf bleiben, wenn die Leute die Marke lesen können beispielsweise. Also ich finde das immer einen ganz wichtigen Aspekt, auch wenn der einfach nicht hübsch ist. Ja. Aber Lesbarkeit fällt bei uns ganz oft durch.
Ja, das stimmt.
Ja, wir haben noch eine vierte Dimension mit aufgeführt. Haptik und Handling, also alles, was diese Verpackung an Material quasi mitbringt, macht ja auch etwas. Also allein schon muss sie natürlich schützen und sie muss praktikabel sein, leicht zu öffnen sein und so weiter. Sie muss sich aber auch gut anfühlen und da irgendwie Wertigkeit vermitteln. Wir haben das so ein bisschen, für uns ist das nicht die wichtigste Dimension, aber das heißt nur für uns als Marktforscher, die viel Online-Marktforschung machen. Insofern haben wir das so ein bisschen abgerückt von den drei anderen Dimensionen, weil wir sie einfach nicht so oft berücksichtigen. Letztlich für denjenigen, der zu entscheiden hat, wie die Verpackung aussieht, ist es natürlich enorm wichtig, dass die Haptik stimmt und dass da auch das richtige Image mit kommuniziert wird. Und das letztlich, man führt ja auch dazu, ob man positive Emotionen gegenüber dieser Verpackung nachher hat. Also alles, was super praktisch ist, das erzeugt ja in der dauernden Anwendung nachher auch ein Lächeln und führt vielleicht dadurch auch häufiger zum Wiederkauf.
Und was gerade noch so ein Thema ist, fällt mir gerade ein, das gehört irgendwie auch zur Haptik, aber auch zu den anderen Dimensionen, ist das Thema Nachhaltigkeit bei Verpackungen. Wir machen gerade auch eine interne Studie zur Nachhaltigkeit und worüber sich alle einig sind, selbst die größten Nachhaltigkeitsskeptiker, ist, dass so eine Verpackung umweltfreundlich sein muss. Und das sehen wir in jeder Verpackungsstudie, dass immer kommentiert wird, ist es denn auch umweltfreundlich? Geht das nicht besser? Geht das nicht mit weniger Plastik? Ist halt einfach gerade so ein Thema, was greifbar ist für die KonsumentInnen. Das heißt, das muss man jetzt auch immer mitdenken und manchmal führt eine Haptik dazu, dass irgendwas nachhaltig wirkt. Oder halt aber auch Siegel, was auch immer. All diese Dinge tauchen deutlich häufiger jetzt auch in Packungsstudien auf als noch vor 3-4 Jahren.
Ich sah gerade heute noch auf dem Weg hierher am Bahnhof ein großes Plakat für Schinken und dachte mir, ja, die haben eine Klarsichtverpackung gewählt. Dadurch kommt natürlich der Appetite Appeal richtig gut raus, weil man einfach diesen Schinken von vorne bis hinten gut sehen kann. Sie haben klar ihre Kategorie draufgeschrieben und dann war da ein großes, weißes, auffälliges Feld, wo ich dachte, boah, da steht jetzt was über das Produkt drin. Und da stand, dass es, ich glaube, zu 93% aus, und da endet schon mein Erinnerungsvermögen, also zu 93% aus wiederverwertbarem Material besteht oder recycelbar ist. Das war, habe ich mir nicht ganz gemerkt. Ich habe es abgespeichert als, die haben da aber sehr auffällig markiert, wie umweltbewusst ihre Verpackung ist und dem sehr prominenten Platz eingeräumt.
Ja, und das ist was man auch dann im ersten Designtest schon auf jeden Fall mitmessen kann, ob das funktioniert oder ob da viel Kritik zukommt. Gerade wenn es auch, also es geht ja nicht immer nur um neue Designs, sondern auch mal um neue Verpackungsformen, um Verschlüsse, was auch immer, Glas oder Plastik. All diese Dinge sind dann auch schon mal Themen in den Studien.
Und was wir haben im Vorhinein irgendwie darüber geredet, was ist denn besonders wichtig und muss man all diese Dimensionen, die wir hier aufführen und mit all den Unterdimensionen berücksichtigen? Und wir glauben, möglichst ja, aber zugleich, manches Mal muss man auch einen Schwerpunkt legen. Manches Mal kann man nicht mehr so viel über das Produkt reden, wenn man einfach den Schwerpunkt zum Beispiel auf Nachhaltigkeit legen möchte. Dann fällt vielleicht auch mal der Appetite-Appeal hinten über oder eben sowas wie eine Beschreibung, ob das mit Schweinefleisch oder mit Rindfleisch ist. Das kann man dann ja umdrehen beispielsweise, die Verpackung. Insofern, es gilt irgendwie die Balance zu halten aus all diesen Aspekten, die wir hier nennen und zugleich aber auch ja, unique dabei zu werden. Also irgendwie trotzdem etwas zu kommunizieren, denn diese Verpackung ist ja eine Botschaft der Marke.
Und da ist es manchmal gar nicht so einfach, die Balance zu finden. Auch wenn man sagt, oh, man möchte jetzt sehr modern wirken, macht vielleicht mal auch ein anderes Design, was nicht so zu den gängigen Kategoriecodes passt, dann geht vielleicht an der Information ein bisschen was verloren. Die Kategoriepassung ist nicht mehr ganz so hoch. An der Emotion geht vielleicht was verloren, weil man sehr modern wirkt und da Abstriche beim Appetite Appeal macht. Wenn das aber so gewollt ist, dann ist das ja in Ordnung. Man muss es nur wissen und wir können es halt messen, ob das funktioniert, ob es dann besonders modern wirkt und ob der Appetite Appeal nicht so in den Keller geht, dass man jetzt sagen kann, nee, das wird überhaupt nicht funktionieren.
Wir können uns das ja mal angucken. Wir haben ein ganz bisschen Charts noch mitgebracht zum Thema Aufmerksamkeit. Da benutzen wir gerne Studien, wo wir unser Online-Shelf machen. Hier ist das Beispiel mit der Schokolade und es ist knallebunt. Und hier aufmerksamkeitsstark zu sein, ist natürlich echt schwierig, weil es springt einem ja fast alles an. Und es sind echt emotionalisierende Produkte, die da drin stehen. Insofern spannendes Shelf. Was wir dazu mal gemacht hatten, war war Eye-Tracking. Und das heißt, die Probanden haben drauf geguckt und wir haben deren Blickverläufe gemessen. Und hier sieht man das, wie es so in den ersten Sekunden oder ich glaube halbe Minute abläuft. Und man sieht, dass die Blicke vor allem in der Mitte und in der Mitte nach rechts sich so verlagern. Da ist zum Beispiel Toffifee, was du vorhin genannt hattest, ein Produkt, was super bekannt ist und wirklich keine auffällig knallebunte Verpackung hat, aber einfach auch durch diese Bekanntheit Aufmerksamkeit zieht. Und es ist auch beliebt, das muss man sagen. Es ist immer ein richtig gutes Produkt in unseren Tests.
Und der Markenname steht sehr, sehr groß drauf. Das ist ja wahrscheinlich, glaube ich, hier in dem Regal am besten erkennbar.
Ja, und was man auch sieht, dass halt in der oberen Reihe, wo wir die hochwertigen Produkte von Lindt und Merci, die ganz großen Produkte auch platziert haben, wenig Aufmerksamkeit ist. Was aber auch daran liegen kann, dass die einmal kurz gescannt werden und dann weiß man, ah, da oben steht Lindt. Das habe ich kapiert. Jetzt kann ich wieder woanders gucken, wo ich es nicht so schnell verstanden habe. Also es geht auch darum, dass natürlich große Verpackungen, da muss man manches Mal gar nicht lange drauf gucken, um sie zu verstehen. Das ist eine Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit im Shelf zu testen, wenn man Eye-Tracking macht. Was wir auch ganz oft machen, ist das Shelf zu zeigen und danach zu fragen, also für eine kurze Dauer von ein paar Sekunden zu zeigen und danach fragen wir, woran haben Sie sich denn erinnert? Und dies hier ist also eine offene Abfrage gewesen zum Recall und wir sehen auch hier, wie stark Toffifee dort im Fokus liegt. Aber wir wissen jetzt auch, es wird auch ganz oft angesehen. Insofern ist das kein Wunder. Aber für die Erinnerung ist ganz wichtig, dass man die Marke auch kennt, beziehungsweise diesen Markennamen halt auch richtig gut lesen kann. Denn wenn ich da kurz drauf gucke und die Marke nicht erkannt habe, bin ich auch nicht fähig, sie aufzuschreiben. Das ist jetzt für uns wichtig. Ich wäre aber auch nie fähig, jemand anderem zu sagen, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, noch was mitbringen, weil der Name einfach fehlt. Insofern ist es wichtig, dass dieser Name auch einfach klar lesbar ist oder halt die Marke einfach klar erkennbar ist. Manches Mal ist es egal, ob beispielsweise Lindt ist so wunderschön verschnörkelt geschrieben. Das muss man nicht lesen können, aber gut erkennen können.
Ja, und das erklärt die Unterschiede, wenn wir direkt nach der Auffälligkeit fragen. Also hier steckt die Frage dahinter, welche Verpackung finden Sie besonders auffällig? Und die Befragten konnten das dann hier in dem Regal einfach anklicken. Und dann wird da auch Toffifee ausgewählt, aber halt auch andere Dinge, die wir im Recall nicht gesehen haben. Und den Fall hatte ich letztens auch wieder in der Studie, dass ein Design sehr, sehr auffällig war, deutlich auffälliger als auch das aktuelle Verpackungsdesign, aber im Recall hat es nichts verändert, weil der Markenname, die Marke gibt es noch nicht so lange am Markt, der Markenname ist noch nicht so eingängig, kennen noch nicht so viele. Das heißt, im Recall sieht man das noch gar nicht, aber so der erste Schritt, diese bewusste Auffälligkeit ist auf jeden Fall schon mal gegeben und das kann man dann so messen, indem man einfach mal direkt fragt.
Das sind so unsere typischen Abfragen, die wir zum Thema Optik haben. Ansonsten ganz viel machen wir in der Detailbewertung. In unseren Befragungen hier haben wir mal zwei Produkte rausgenommen, wozu wir auch tatsächlich Eye-Tracking gemacht haben. Das ist sehr selten, dass wir Eye-Tracking auf Verpackungen machen. Aber wir haben es ja einfach nochmal mitgebracht, um zu zeigen, dass der Aufmerksamkeitsschwerpunkt bei diesen zwei Schokoladenprodukten ganz stark auf den Schokostückchen in der Mitte liegt, also auf den Produktabbildungen und viel weniger auf der umliegenden Pappverpackung, sondern halt dieser Anblick von den Schokostückchen, was ist drin, ist es verpackt, ist es nicht verpackt, erkenne ich die Nuss und dazu am besten auch noch der Text, was ist denn drin für eine Sorte, weil das auch gerade bei Schokolade natürlich immer wichtig ist, aber gut, bei Joghurt mindestens genauso oder bei Bier, keine Ahnung. Also diese Sortenbezeichnung ist immer wichtig, die muss lecker sein, die darf aber auch nicht drüber sein, stellen wir immer wieder fest. Also, und sie muss auch nicht immer ganz, ganz besonders sein. Also es muss nicht immer Erdbeere mit Basilikum beispielsweise sein, aber es muss irgendwie trotzdem Appetite Appeal schon durch die Sortennamen kommuniziert werden und eben auch oftmals durch diese Abbildung. Also beispielsweise bei Schokolade ist es auch wichtig, dass das angeschnittene Schokostückchen sind, damit man irgendwie da eine Vorstellung von hat, wie es schmeckt.
Was mir dazu noch einfällt, also diese Produktabbildung ist echt extrem wichtig. Wenn die gut gelingt, dann ist schon ein gutes Stück getan, um die Verpackung zu emotionalisieren. Was häufig noch gemacht wird, um auch die Story zu erzählen, wir haben am Anfang auch gesagt, es ist auch wichtig, eine Story zu erzählen, dass dann, wenn es um irgendein tropisches Getränk geht, dass dann da noch Palmenblätter drauf sind und oder irgendwelche Blüten. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu weit weg ist von dem Produkt, weil dann ganz schnell kommt, boah, das passt doch gar nicht, das ist doch gar nicht wirklich da drin. Also alles, was irgendwie vielleicht noch essbar wäre, aber eigentlich gar nicht im Produkt drin ist, nutzt man halt schon mal so als Deko-Design-Element. wird sehr häufig kritisiert und trägt dann auch dazu bei, dass es nicht mehr ganz so verständlich ist. Also da viel Zeit drauf zu investieren, ist echt wichtig, diese Produktabbildung zu machen. Da geht's auch, sieht es natürlich aus oder ist das künstlich? Gerade wenn Früchte drauf sind, das ist häufig schnell zu künstlich. Es darf aber auch nicht, also ein bisschen künstlich muss es auch wirken, damit es auch hervorsticht. Also da ist die Balance gar nicht so einfach zu finden.
Ich dachte auch gerade, ich hatte zuletzt einen Test, da war so ein bisschen Gras mit drauf gemalt. Ja. Das passte überhaupt nicht zum Produkt. Das war an der Stelle aber ganz gut und ganz passend und hat so ein bisschen die Natürlichkeit des Produkts unterstrichen. Mhm. Also wenn man sich natürlich positionieren möchte, muss man auch irgendetwas Visuelles mit Natürlichkeit rüberbringen. Das geht ganz leicht. Dadurch Natürlichkeit zu vermitteln, muss man aber berücksichtigen.
Der Klassiker ist auch Kühe auf Milch oder ja, irgendwelchen Milchprodukten. Das haben wir, ist in Deutschland gar nicht mal so wichtig, haben wir jetzt letztens gelernt, in anderen Ländern noch viel wichtiger. Und dass da auch eine schöne Alpenwiese drauf ist, ganz wichtig für die frische Wahrnehmung, weil sonst gar nicht geglaubt wird, dass da wirklich frische Milch drin ist. Das heißt, solche Elemente muss man auch kennen und wissen, oh, die kann ich nicht einfach wegnehmen, weil dann wird mein Produkt plötzlich ganz anders wahrgenommen.
Und wo du das gerade sagst, dachte ich, das hängt auch echt immer von der Kategorie ab. Mhm. Was sind so die typischen Bildelemente und auch Codes, die generell für eine Kategorie drauf sein sollen? Und sich daran zu orientieren, wenn man ein MeToo-Produkt ist, ist natürlich total hilfreich. Sich dagegen zu entscheiden, da muss man selbstbewusst sein, dass man dagegen das nicht macht. Also zum Beispiel hatten wir auch gerade die Kategorie Limonaden. Wenn dort das ein Light-Produkt ist, ist es dann so typisch Silber, wie Coca-Cola Light es damals gebracht hat. Oder gibt es auch andere Farben, die gehen? Oder geht es nur um das Wort, weiß nicht, Zero oder Light? Da muss man, also muss man den Weg finden. Wenn man Silber nehmen würde, wäre es relativ leicht, weil man da einfach andockt an das, was man schon gelernt hat. Aber manches Mal will man das gerade nicht. Mhm.
Deshalb ist es auch so wichtig, um das alles nachvollziehen zu können, reicht es nicht, nur ein paar KPIs abzufragen. Das vielleicht noch zum Abschluss. Das ist ganz wichtig, dass man auch sowas wie Gesamtgefallen und Relevanz und irgendwie Designgefallen, Kaufbereitschaft, all sowas fragen wir auch ab, wenn wir Verpackungen testen. Aber wir haben immer ganz viele qualitative Elemente drin und vor allen Dingen, dass die Befragten auch direkt auf der Verpackung kommentieren können. Und da kommen nämlich dann so Sachen wie, das kann ich doch gar nicht lesen oder das verstehe ich nicht, mir fehlt die Information, die Farbe wirkt, passt überhaupt nicht zum Produkt. All diese kleinen Dinge lernen wir dort und können dann gut verwendet werden, um in die Optimierung zu gehen.
Und so verstehen wir auch nachher, wie die großen Dinge wie eine Kaufbereitschaft eigentlich zustande kommen, ob es dort einen Einfluss gibt oder nicht. Aber diese kleinen Dinge sind letztlich das aus oder machen das alles aus, was irgendwie die Verpackung nachher rund wirken lässt. Dass da irgendwie eine Story drauf ist. Es ist nämlich nicht nur die Beschreibung, also nicht nur die Information, da ist dieses Produkt drin von dieser Marke, sondern es muss durch eine gute Story, indem man das Gefühl hat, der Name passt zur Darstellung und vor allem zum Produkt, hat man das Gefühl, man hat ein rundes Paket gekauft und ja, dann erschließt sich das auch und man kann das gut abspeichern als Verbraucher.
Okay, das war eine schnelle Reise durch die Welt der Verpackung.
Ja, ich habe das Gefühl, wir sind erst am Anfang.
Ja. Ja, ihr seht, da kann man viel drüber nachdenken und es macht aber auch Riesenspaß, also Verpackungstests und sich mit Verpackungen zu beschäftigen, ist, glaube ich, ein Thema, was viele gerne machen und was man gut nach vorne denken kann und wo es total sinnvoll ist, das frühzeitig kundenzentriert zu denken.
Um auch einfach Fehler frühzeitig auszumerzen und auch die Richtung frühzeitig anzugehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch einfach bei uns. Da gibt es wirklich viel zu diskutieren. Und es ist auch natürlich nicht so, dass man da ein Geheimrezept hat, was man auf alles drüber stülpen kann, sondern das gilt pro Marke und pro Produkt. Insofern muss man es jedes Mal wieder neu angehen und andenken. Das ist das Tolle.
Danke, dass ihr heute dabei wart. Habt noch einen schönen Tag und bleibt neugierig.
Macht's gut.
We'll be right back.